Ihr Land wird von der extremen Linken angegriffen, so ziemlich überall, wo sie leben. Die Chancen stehen gut, dass ihre Regierung den Kindern der Nation eine radikale, schädliche, wache Agenda aufzwingt. Sie öffnet die Grenzen und überschwemmt die Länder mit Migranten. Sie zerstört ihre Wirtschaft, vielleicht sogar ihren Arbeitsplatz mit grünem Unsinn. Hier in der Posaune warnen wir vor der Gefahr, die von der extremen Linken ausgeht. Aber wir warnen auch vor der Gefahr, die von der extremen Rechten ausgeht. Was sollten Sie also tun, um die Probleme in Ihrem Land zu lösen? Das und mehr besprechen wir in der heutigen Ausgabe von Trumpet World. Willkommen zurück zu Trumpet World, unserer neuesten Ausgabe des Printmagazins der Posaune, die, wenn alles gut gelaufen ist, bei Erscheinen dieser Ausgabe gerade in den Druck gegangen sein sollte. Es ist ein Thema, über das ich besonders gerne spreche, weil es etwas auf den Punkt bringt, das in dieser Sendung so oft zur Sprache kommt, nämlich diesen Zwiespalt, bei dem die Leute ganz klar das Böse auf der einen Seite sehen und deshalb meinen, sie müssten die andere Seite unterstützen, ungeachtet aller Probleme, die es dort gibt. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir den Mitherausgeber der Posaune, Philipp Neiss, zurück in der Sendung. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind.
Schön, bei Ihnen zu sein.
Wie beim letzten Mal könnten wir vielleicht damit beginnen, über einige der Überlegungen zu sprechen, die zu dieser Ausgabe geführt haben. Ich glaube, diese Ausgabe hat ein besonders starkes Thema, bei dem viele der Artikel mit der allgemeinen Frage zusammenhängen, wo die Antwort, wo die Lösung liegt. Es gibt radikale Probleme auf der einen Seite und radikale Probleme auf der anderen Seite.
Ja, das ist etwas, das in der Sitzung zur Sprache kam und wir dachten, naja, es ist irgendwie zeitlos und ja, es ist sehr aktuell. Denn zumindest hier in den Vereinigten Staaten stehen die Wahlen, die Präsidentschaftswahlen, vor der Tür. Und dies ist unsere letzte Ausgabe. Sie wird genau zu dem Zeitpunkt in den Vereinigten Staaten erscheinen, wenn die Wahlen anstehen. Und das ist ein guter Zeitpunkt, um einen Schritt zurückzutreten und bei all dem Hype, all dem Geld, all dem Streit und all den Konsequenzen, die eine amerikanische Wahl oder eine nationale Wahl in Europa oder eine multinationale Wahl in Europa mit sich bringt, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wir sollten einige größere Lektionen lernen, so wie Sie es vorhin gesagt haben. Es scheint so zu sein, dass die Menschen hervorragend darin sind, Ungerechtigkeiten, Probleme und Mängel in ihrer Regierung zu erkennen, aber wir denken, dass wir viel besser darin sind, sie zu lösen, als wir tatsächlich sind. Wir reagieren auf reale und eingebildete Ungerechtigkeiten und es gibt viele reale Ungerechtigkeiten. Dies ist ein menschliches System, das 6000 oder Tausende von Jahren tief in all seinen Fehlern und fehlerhaften Grundlagen steckt, so dass es überall, wo man hinschaut, Probleme gibt. Und das soll nicht heißen, dass man sie nicht erkennen sollte, aber wir glauben, dass wir sie viel besser lösen können, als wir es können. Denn wenn man etwas betrachtet, das so zerstörerisch ist, und man sagt, dass diese Politik oder dieser Verwalter der Politik oder diese Institution dies verursacht, und man hat Recht, dann sind die Menschen sehr offen für das, was man als Lösung vorschlägt. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Die Fähigkeit, zu erkennen, was falsch ist, ist etwas, dass einige besser können als andere. Und wir sollten dankbar sein, ich bin dankbar für diejenigen, die die Probleme in einem bestimmten Regierungssystem aufzeigen können. Aber das bedeutet nicht, dass der nächste Satz, der aus ihrem Mund kommt, auch wahr ist. Es bedeutet nicht, dass ihr Lösungsvorschlag auch wahr ist. Deshalb ist es immer leicht, der Gegner des Amtsinhabers zu sein, denn der Amtsinhaber, derjenige, der an der Macht ist, muss die Dinge in die Tat umsetzen, muss sich mit den Unzulänglichkeiten der Regierung befassen und so weiter. Wenn man nicht an der Macht ist, kann man sagen, was man will. Und das ist nur ein Beispiel, um diesen größeren Punkt zu veranschaulichen, dass wenn Europa gegen die schrecklichen Regierungssysteme reagiert, die es jetzt hat, wenn die Amerikaner reagieren und wie stark sie auch immer gegen die schreckliche Regierung reagieren, die sie jetzt haben, die Tatsache, dass sie eine schlechte Regierungsform loswerden oder gegen sie reagieren, nicht bedeutet, dass die andere Regierungsform richtig ist. Und es bedeutet auch nicht, dass es richtig ist, den Unterschied aufzuspalten.
Ich denke, das ist ein guter Punkt, dass wir gut darin sind, auf Probleme hinzuweisen, besser als darin, Lösungen zu finden. Ich denke, das erklärt einige der zugrunde liegenden Realitäten, denn ich glaube, wir sehen das ständig, dass Politik sehr stark als ein Spiel mit zwei Teams angesehen wird. Dabei spielt es keine Rolle, um welches Land es sich handelt. Wenn man alle Schwächen von Team A aufzeigt, dann ist es für jeden, der die Diskussion verfolgt, fast selbstverständlich, dass man dann Team B unterstützen muss. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer Sendung, die die Leute, vielleicht neue Hörer, manchmal verwirrt, einen Großteil der Sendung darauf verwenden, alle Probleme von Team A sozusagen aufzuzeigen. Und dann, naja, könnte man automatisch denken, ich muss ein wirklich starker Unterstützer von Team B sein. Und dann haben wir später eine andere Sendung, in der wir über all die Probleme von Team B sprechen. Und dann sagen alle, oh, wir müssen wirklich Team A unterstützen. Und was ich damit sagen will, ist, dass ich einen Artikel dazu mit dem Titel »Wer wird Europas Sumpf trockenlegen?« geschrieben habe. Und das ist der Grund, warum ich mich wirklich freue, diesen Artikel zu bringen. Weil ich denke, dass er so relevant für vieles ist, worüber wir in der Sendung über europäische Politik sprechen. Denn ich würde sagen, dass eines der umstrittensten Dinge, zumindest was unsere Community und das Feedback angeht, über das wir sprechen, die Probleme mit der AfD sind. Und ich kann das sehr gut nachempfinden. Und ich mache diesen Punkt oft. Wir leben in einer Welt, in der die Leute 8 Jahre lang behauptet haben, Donald Trump sei ein Nazi, und das ist so eindeutig nicht wahr. Wenn man also sagt, dass die Alternative für Deutschland eine Neonazi-Partei ist und mit den Nazis sympathisiert, schalten die Leute natürlich ab, weil die Medien den Wolf geheult haben, aber in diesem Fall ist es wahr. Sie haben all diese Führer, die bewusst die Politik der Nazis aufgreifen, die eine radikale, andere Vision des Zweiten Weltkriegs haben, in der die Nazis, wenn sie schon nicht die Guten waren, so sind wir doch zumindest nicht wirklich schlimmer als Großbritannien und Amerika. Und anstatt dass der Zweite Weltkrieg ein Kampf zwischen Gut und Böse war, war er vielleicht ein Kampf zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Und der Westen stand einfach auf der falschen Seite oder konkurrierte mit anderen Imperien und jeder war dort egoistisch und die Nazis und Deutschland bekamen zu Unrecht die Schuld. Ich denke nicht, dass dies eine unfaire Charakterisierung zumindest eines großen Teils der Alternative für Deutschland ist und ich denke, dieser Teil der Partei würde dieser Charakterisierung seiner selbst zustimmen. Wir weisen also auf die Schwächen der AfD hin, aber es gibt auch Leute, die uns schreiben und sagen, ja, aber die Regierung, die wir jetzt haben, ist schrecklich. Sie macht schreckliche Dinge mit Deutschland. Das tun sie. Sie haben die Grenzen weit geöffnet, was zu all diesen Migrantenverbrechen führt. Im Laufe des Sommers gab es all diese Messerstechereien. Sie machen die Wirtschaft kaputt. Es gab all diese Umweltprobleme, die dazu geführt haben, dass unsere Energiepreise in die Höhe geschnellt sind und man keinen vernünftigen Heizkessel mehr kaufen kann, weil sie das tun. Und sie zerstören unsere Autoindustrie, indem sie versuchen, alle zum Kauf von Elektroautos zu zwingen, die sie gar nicht wollen. Warum reden sie über die AfD und diese Leute? Weil es der Mainstream und die Mitte-Links-Partei sind, die unser Land zerstören. Und wir sagen, ja, du hast recht, das tun sie. Sie tun das. Beide Seiten sind ein Problem, und das ist ein zentraler Teil der Botschaft dieses Themas.
Ich erinnere mich, als du zum ersten Mal über die AfD berichtet hast. Und ich erinnere mich, dass wir in der Abteilung darüber diskutierten, ob diese Leute rechtsextrem sind. Und ich erinnere mich, dass ich gefragt habe, ob sie rechtsextrem sind, denn ich habe gehört, dass das auf alles zutrifft. Und dann haben sie im Laufe der Jahre dokumentiert, andere haben das auch. Und sie haben die Art und Weise, wie die AfD rechtsextrem ist, in der Posaune erklärt. Die Leute haben die Nase voll von den, wie sie es nennen, identitätsstiftenden Politikern. Das stimmt. Sie haben einfach dieses Ding, das die europäischen Politiker ausquetscht und sie sind alle irgendwie gleich.
Und sie sind ziemlich fade und langweilig. Und wir haben sie auch hier in Großbritannien. Sir Keir Starmer, unser Premierminister, versucht sich anzupassen und unauffällig zu sein.
Dieses Thema der Einheitspartei in Amerika hat man wahrscheinlich das erste Mal von einem Freund gehört, der als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt wurde. Und jetzt erkennen die Leute in der Einheitspartei, dass es so etwas wie eine Einheitspartei gibt und bestimmte Republikaner werden sich dagegen aussprechen, um Wähler anzusprechen. Aber es gibt dieses Establishment auch in Europa, das einfach verschiedene Dinge zusammenführt und unerklärlicherweise einige der Dinge zulässt, die sie in Europa erwähnt haben. Ich meine, Man lässt die Menschen einfach über die Grenzen strömen. Man lässt zu, dass die Gesellschaften, die über Generationen, über Jahrhunderte aufgebaut wurden, besonders in Europa, einfach zerstört werden, abgerissen werden, nicht nur mit Graffiti beschmiert werden oder was auch immer, sondern einfach die Institutionen und den Glauben und das Erbe, das Europa besonders hat, Europa und Großbritannien sogar noch viel mehr als Amerika. Sie lassen das los. Und einige Leute sagen, wie ich in dieser Ausgabe geschrieben habe, dass wir das nicht aufgeben werden. Wir werden das nicht aufgeben. Und vielleicht ist das, was ich über alles höre, von der Tagespolitik über die AfD bis hin zum Zweiten Weltkrieg selbst, bis hin zu Adolf Hitler selbst, falsch. Und so suchen die Menschen nach Lösungen. Sie stellen zu Recht fest, dass Europa ein Chaos ist. Sie können es bis zu den Politikern zurückverfolgen, die alles tun, um Dinge zu tun, die selbstzerstörerisch sind, für die nationale Souveränität, für die Sicherheit der Bürger, für die grundlegendste Sache, sicherlich, für ihre Steuerzahler, ihre Wirtschaft und das, wofür sie ihre Steuern zahlen. Und so sind die Menschen bereit zu reagieren. Ich weiß nicht, wie stark sie ist und ich weiß nicht, wie sie sich entwickeln wird, aber es gibt definitiv diese Unterströmung. Und wie Sie schon sagten, waren die Zahlen, die Sie in dem Artikel »Wer wird den Sumpf in Europa trockenlegen?« aufgeführt haben, für mich schockierend. Und Sie haben es in den Sitzungen und so weiter erwähnt. Die AfD und diese anderen Parteien, wo Sie vorher waren und wo Sie jetzt sind, es ist ein anderes Europa. Die Dinge sind dort definitiv in einer Weise, die ich nicht einmal wirklich verstanden oder erwartet habe.
Und dieser Wandel der Dinge ist wichtig zu beachten. Und er vollzieht sich schnell. Ich meine, was die Frage angeht, wie wir die AfD charakterisieren, ich glaube nicht, dass es sie schon gab, als ich auf dem College war. Aber wir haben es getan. Es gibt Nuancen und wir versuchen, genau zu sein. Als die AfD aufkam, war sie eine Partei von Wirtschaftswissenschaftlern, die sich über die Rettungsmaßnahmen aufregten, und sie war ziemlich klein und ziemlich nischenhaft, und wir haben sie nicht als rechtsextrem bezeichnet. Ich habe versucht, diesen Begriff voranzutreiben, um den Begriff rechtsextrem populär zu machen. Er hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Ich bin nicht einflussreich genug, um das zu erreichen, leider. Ich mag ihn, weil er nicht wertend ist. Wenn man rechtsextrem ist, dann verurteilt man eine Partei. Rechtsaußen kann objektiv wahr sein, denke ich. Sie sind eine Randpartei. Sie sind eine neue Partei. Sie sind keine dieser Parteien, die es schon seit Jahrzehnten gibt oder die eine lange Geschichte von Premierministern oder Kanzlern oder so haben. Und ich habe das Gefühl, dass man das sagen kann und man kann sagen, die sind weit. Und vielleicht sind einige dieser Randparteien rechtsextrem, vielleicht sind einige von ihnen normal. Aber es ist ein weit gefasster Begriff, der zutreffend ist. Ich erinnere mich, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, den Begriff rechtsextrem ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung der AfD zu verwenden. Ich glaube, das war, als Björn Höcke in einem Video das Holocaust-Mahnmal in Berlin verurteilte und sich darüber beklagte, dass die deutsche Geschichte beschämend dargestellt werde und dass die Deutschen stolz auf ihre Errungenschaften sein sollten. Alexander Gauland sagte etwa zur gleichen Zeit: Die Deutschen sollten stolz auf ihre Leistungen sein, nicht nur in der Geschichte, sondern insbesondere auf ihre Soldaten in zwei Weltkriegen. Und diese Rede von Björn Höcke fand in Thüringen statt. Vielleicht war es sogar derselbe Ort, an dem die Wahl stattfand. Es war dort. Oder es war Bayern. Er sitzt in einer Kneipe und die ganze Menge schreit: Deutschland, Deutschland, Deutschland. Und ich habe mir das Video angesehen, und wenn es nicht um die Kameraqualität und solche Dinge ginge, könnte man nicht sagen, ob das aus den 1930er Jahren stammt oder ob es modern ist. Es ist also eine Partei, die sich im Laufe der Zeit verändert hat. Und das ist ein Trend, bei dem ich denke, dass mit dem Linksruck der radikalen Linken auch die Zentralkonservativen einen Trend nach links haben. Aber ich denke, es gibt auch eine Tendenz, dass einige weiter nach rechts rücken. Und das haben wir in Europa gesehen. Ich denke, das haben wir gesehen. Wir sehen das sogar im Internet, wo die Leute sagen: Naja, die Linken werden uns auf jeden Fall als rassistisch bezeichnen. Lasst uns einfach rassistisch sein. Das ist zwar nicht die Mehrheit der Rechten, aber es gibt einige, die das tun und die Nase so voll haben von der ganzen Diversitäts-, Gleichheits- und Abschlussagenda, dass sie tatsächlich für Diskriminierung sind und wirklich die Grenze zum echten, falschen, bösen Rassismus überschritten haben. Es ist eine Minderheit. Es ist eine kleine Minderheit, aber sie haben das schon erlebt. Und ich sage nicht, dass das die AfD ist. das sind nur ein paar Leute im Internet, aber es gibt eine Dynamik, bei der die Linke dies aufgreift und die Rechte in eine andere Richtung geht. Und das sieht man in Europa. Auch hier heißt es, okay, mein Erbe wird um mich herum niedergerissen. Alles, was ich an meiner Nation liebe, wird heruntergewirtschaftet. Meine Städte sind voller Müll, sagt man mir. Ich kann mich nicht an der Musik, der Kultur und der Kunst meines Landes erfreuen. Ich kann das Laufen nicht vermeiden. Ich kann nicht durch diese alten europäischen Städte laufen. Es ist nicht mehr schön. Sie sind voll von Graffiti und Schmutz. Und so möchte ich diese Geschichte wirklich umarmen und viel enger an mich drücken. Und das haben wir. An dieser Stelle warnen wir vor der radikalen Linken, aber wir warnen auch davor, dass Europa zu seiner Vergangenheit zurückkehrt und sein Erbe annimmt. Nun, das ist ein Erbe, das eine Mischung aus Gutem und Bösem enthält, dass es einige Dinge gibt, die dieses Erbe erheben und inspirieren, an denen die Menschen festhalten. Aber da ist dieses heilige Römische Reich. Das ist eine Geschichte, die mit Gewalt verbunden ist. Das ist nicht der Zweite Weltkrieg. Das ist nicht diese Art von Verirrung, die abgeschnitten und getrennt ist. Man kann tausende von Jahren zurückgehen und sich das heilige Römische Reich Karls des Großen ansehen. Und das ist etwas, das jemand, der Zehntausende von Menschen massakriert hat, der daherkam und ein fast völkermörderisches Ausmaß an Gewalt auslöste, um zu versuchen, Menschen zum Katholizismus zu bekehren. Es gibt eine Bewegung, die sich das Römische Reich wirklich zu eigen macht. Und wieder gibt es Dinge wie Aquädukte, ich glaube, es gibt Brücken in Spanien, über die Autos fahren, die von den Römern gebaut wurden. Und das finde ich absolut umwerfend. Es gibt unglaubliche Dinge über diese Zivilisation zu bewundern. Das ist auch eine Zivilisation, die nach Gallien ging und 2 Millionen Menschen tötete. Auch in diesem Reich gab es Schrecken und Zerstörung in einem kaum vorstellbaren Ausmaß. Wir warnen also auch davor, dass die Menschen sich das zu eigen machen und sagen, dass dieser Trend dazu führen wird, dass Europa nicht nur die gesunden Dinge zu schätzen weiß. Und vielleicht werden wir eine Wiederbelebung von Kunst und Kultur erleben, die wirklich schön ist, aber wir werden auch eine Wiederbelebung dieser Art von Töten erleben. Wir werden die Wiederbelebung des Multikulturalismus erleben, okay, wir sind jetzt im Multikulturalismus. Wir werden das entgegengesetzte Extrem der absoluten religiösen Intoleranz und der religiösen Verfolgung erleben, die kommen wird. Und die Bibel sagt uns, dass das kommen wird. Aufgrund der Degradierung der radikalen Linken gibt es also Menschen, die genau das tun, wovor wir seit Jahrzehnten warnen. Und wir haben es zu einer Warnung gemacht. Und sie sind da draußen und sagen, nein, das ist eine großartige Sache, hinter der wir alle stehen müssen.
Und es ist interessant, dass das die Warnung war, denn in den Vereinigten Staaten, in Europa, haben wir gesehen, wie es von extremem Liberalismus und extremem Hedonismus und extremem, Sie wissen schon, zentraler Befriedigung, Materialismus, zu dem Punkt ging, den ich Antihumanismus nenne, der sich auch nicht durchgesetzt hat, aber er ist einfach antihuman. Einige der aktuellen politischen Maßnahmen, die in Bezug auf die Sexualität vorangetrieben werden, in Bezug auf ein im Grunde selbstzerstörerisches Verhalten, selbstzerstörerische Dinge, die in Gesetze gegossen werden, das ist Wahnsinn. Und die Einparteien oder die identischen EU-Politiker nehmen Elemente davon auf, viele Elemente davon, in dieser Art von Regierungsarbeit, die auf beiden Seiten des Atlantiks stattfindet, es ist also furchtbar. Es ist furchtbar. Und die Prophezeiung, die Bibel, die Posaune hat gesagt, dass Europa religiös, konservativ sein wird, um es gelinde auszudrücken. Und das hat es nicht getan. Das liegt nicht daran, dass wir etwas erkennen. Und dann haben wir gesagt, oh, wir können sehen, wohin das führt. Es hat sich nicht in diese Richtung entwickelt. Aber was wir in dieser Printausgabe zu berichten versuchen, ist, dass es so aussieht, als ob wir anfangen könnten, diese Reaktion zu sehen. Wir können diese Reaktion sicherlich auf kultureller Ebene in den sozialen Medien beobachten. Sie werden jemanden sehen, der mutig genug ist, zu sagen, dass Männlichkeit gut ist und Weiblichkeit gut ist. Und ich möchte diese Unterschiede nicht zerstören und alles zu einem grauen Fleck machen. Ich liebe die alten Wege und die Traditionen, die besagen, dass Männer Männer sind, und es wird ein ermutigendes Zitat enthalten, das zu 100% wahr ist und dringend gebraucht wird. Und der Mut, den diese Person aufgebracht hat, um dieses Zitat oder was auch immer zu sagen, ist lobenswert, Aber dann ist das körnige Hintergrundbild, das auch noch cool aussieht, zufällig ein deutscher Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg. Diejenigen, die wissen, wie der Helm aussah, wissen, dass es sich um einen altmodischen Soldaten handelt. Aber es handelt sich um einen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, um genau zu sein. Und wie Sie sagten, haben wir AfD-Politiker und andere, die sagen, unsere Väter, unsere Großväter, die waren Lehrer und was auch immer, und dann gingen sie und kämpften für das Vaterland. Und das ist wahr. Und einige von ihnen haben tapfer gekämpft. Das ist wahr. Das Böse hat sich mit dem Guten vermischt. Wenn Sie das Gute in einem deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs finden wollen, werden Sie es finden. Man kann es irgendwie finden. Sie versuchen, es in der SS im Zweiten Weltkrieg zu finden, was auch stimmt. Ich glaube nicht, dass es in dieser ganzen Einheit etwas Gutes gibt. Sie haben das in diesem Artikel behandelt. Aber das ist der Punkt, an dem man anfängt, das zu sehen. Die Gefahr der Gegenreaktion, wie die Gegenreaktion als Gegenreaktion gegen das Böse, ist nicht automatisch gut. Wenn man sich gegen das Böse gewehrt hat, schließlich gegen das zügellose, radikale, liberale, soziale, menschenfeindliche, sexuell verrückte, wirtschaftlich verrückte Böse, das das Establishment zu diesem Zeitpunkt darstellt. Wenn man sich dagegen gewehrt hat, hat man eine ganze Reihe von Entscheidungen zu treffen. Die Arbeit ist noch nicht getan. Wenn man einmal zurückgeschlagen hat, hat man es geschafft. Und das ist ein Minenfeld. Sobald man sich von diesem Klumpen Multikulturalismus und Modernismus und Materialismus abwendet und sagt, ich will etwas Echtes, ich will etwas Gutes, ich will etwas Richtiges, ich will etwas Erhebendes, ich sehe diese Dinge in der Vergangenheit, während deine Suche gerade erst begonnen hat.
An diesem Punkt der Geschichte haben wir gesehen. Hüten Sie sich vor der Gegenreaktion. Wir haben das schon einmal gesehen. Und ich denke, das ist sozusagen das Ironische an diesem Thema. Es gibt ein Buch, das ich sehr mag. Es heißt Die Europäer von Luigi Barzini. Er war ein italienischer Journalist und jedes Kapitel besteht aus verschiedenen Vinaigrettes oder Beschreibungen verschiedener Länder in Europa. Und er hat. Ich glaube, er hat sogar die Amerikaner, aber es gibt auch die Italiener. Ich glaube auch die Briten und die Franzosen. Und er beschreibt einfach seine Erfahrungen, die er beim Besuch dieser Länder über einen bestimmten Zeitraum gemacht hat. Und ich ziehe einige allgemeine, sehr allgemeine Kommentare darüber, wie diese Menschen sind. Ich finde sein Kapitel über die Deutschen ausgezeichnet. Es heißt »Die wandelbaren Deutschen«. Er spricht darüber, wie sich Deutschland sehr schnell verändern kann. Und er erzählt, wie er Deutschland zu verschiedenen Zeitpunkten in den 30er Jahren besucht hat. Einmal war er dort und sprach darüber, wie ausschweifend, unmoralisch und zügellos Berlin war und wie es sich dann sehr schnell veränderte und dass die Nazis eine Reaktion darauf waren. Ich habe gesehen, wie einer dieser traditionsreichen Social-Media-Accounts einen Screenshot einer Seite aus diesem Buch geteilt hat, auf dem stand, dass die Nazis gar nicht so schlimm waren. Weißt du, die Nazis haben sich nur für Tradition und Konservatismus und traditionelle europäische Werte eingesetzt, gegen die gleichen Angriffe, die wir heute durch Unmoral und Transgenderismus und all das, was im Deutschland der 30er Jahre vor sich ging, erleben. Und es war irgendwie so, wow, das hätte ich von Bardini nie verstanden. Ich meine, es ist eher eine Warnung, denke ich, an die Linken. Und das ist es, wo es kommen kann. Und hüte dich vor der Gegenreaktion. Und es ist eine Warnung davor, dass Sie, wie Sie schon sagten, in dieser Richtung auf dem Holzweg sind. Es gibt viele andere Richtungen, die man einschlagen kann, die ebenfalls falsch sind. Nur weil man nicht in diese Richtung geht, heißt das nicht, dass man in die richtige Richtung geht. Aber Ihr Fazit war? Naja, die Nazis sind gar nicht so schlecht.
Ja, wenn man das tut, hat man den ersten Schritt getan. Und das ist gut. Es ist absolut gut, der Weimarer Ausschweifung zurückzutreten. Es war ja eine nicht funktionierende Regierung. Die Menschen standen noch unter dem Schock des Ersten Weltkriegs. Sie wendeten sich einfach dem zu, worin sie sich suhlten, der Zerstörung und den zerschmetterten Körpern, die aus diesem Krieg nach Hause kamen. Und es gab reichlich Böses, gegen das man endlich vorgehen konnte. Aber wie Sie gerade sagten, gab es für die deutschen Menschen in ihren Häusern und in ihrer Moral und in ihren Entscheidungen viele Möglichkeiten, sich von dieser schrecklichen, nicht funktionierenden Regierung abzuwenden. Und wenn Sie das glauben können, habe ich einen Dokumentarfilm über die künstlerischen, architektonischen und literarischen Positionen der Nationalsozialisten in den 30er Jahren und vielleicht bis in die 20er Jahre gesehen, wenn ich mich nicht irre. Aber im Grunde sagten sie, genug davon. Wir werden eine großartige Gesellschaft aufbauen. Wir werden die Bedingungen für die Arbeiter verbessern. Wir gehen zum Arbeiter, zum Sozialisten. Wir sind auch stolz auf unsere Nation. Wir sind Nationalisten, Nationalsozialisten und wir werden große Dinge aufbauen. Und das Beispiel, das ich immer benutze, ist Hitler und sein Architekt Speer. Die sagten, nicht mit diesen Worten, aber sie sagten, wir werden Gebäude bauen, Paradeplätze, Arenen, Kapitolgebäude, die in 1000 Jahren als Ruinen erstaunlich aussehen werden. Richtig? Das ist es also. Das ist ziemlich großartig zu sagen, lasst uns bauen. Lasst uns großartig sein. Lasst uns Straßen bauen, auf denen man in 1000 Jahren noch fahren kann. Und die Leute werden sagen, wow, die Leute, die das gemacht haben, waren erstaunlich. Lasst uns etwas Großartiges tun. Genug von diesem Schwelgen und diesem Hedonismus und dieser endlosen sinnlichen Befriedigung, der die Menschen auf immer schrecklichere Weise nachgehen. Das ist genau das, wogegen die Nationalsozialisten rebellierten, wogegen sie reagierten, wogegen sie zurückschlugen und sie boten dann ihre Lösung an. Und viele kultivierte, gute deutsche Bauern und Lehrer und Mechaniker und Angestellte und Buchhalter haben sich darauf eingelassen und gesagt, da will ich mitmachen. Das ist also nur ein Beispiel dafür, dass, wie Sie sagten, die Geschichte zeigt, dass eine Gegenreaktion gegen eine schlechte Sache nur der erste Schritt ist, der getan werden muss.
Und diese Tatsache, dass wirklich beide Seiten eine Mischung aus Gut und Böse sind. Ich meine, es fällt mir im Moment schwer, etwas Gutes von der radikalen Linken zu finden. Ich weiß nicht, vielleicht das Eintreten für die Schwachen oder die Unterlegenen. Aber das führt fast zu einem Kreislauf, in dem man jemanden dafür kritisieren kann, dass er das Gute mag. Ich habe das gesehen. Sie haben erwähnt, dass einige im Internet gute Architektur und Gebäude zu schätzen wissen und sie kritisieren den Brutalismus, der aus der Sowjetära stammt und darauf abzielt, den menschlichen Geist zu unterdrücken und dem Einzelnen das Gefühl zu geben, dass er im Vergleich zur allmächtigen Masse des Volkes unbedeutend ist. Aber Sie werden einige dieser Seiten sehen, die gute Architektur preisen. Und dann kommen Leute von der Linken und sagen, hey, wisst ihr, wer auch gute Architektur mochte? Die Nazis. Und sie werden einige der gleichen Bilder von Albert Speer zeigen und sagen, naja, das sieht genauso aus wie das, was ihr propagiert. Also sind Leute, die gute Architektur mögen, eigentlich Nazis, was, wie ich schon sagte, einige dieser Leute, eine kleine Anzahl, irgendwie in diese Richtung gegangen sind, aber das ist einfach nicht wahr. Es ist also seltsam. Ja, man kann die Mischung aus Gut und Böse nehmen, und während diese böse Sache eine Mischung war, hat sich etwas von dem Guten, das man mag, unter sie gemischt, und wir können uns alle gegenseitig mit Schlamm bewerfen. Aber das verwässert die Botschaft, die wir vermitteln wollen, denn die Leute haben dieses Argument vorgebracht. Ich denke, es macht es schwieriger, genau zu artikulieren, wovor wir warnen.
Richtig. Und das ist es, was ich in meinem Artikel versucht habe anzusprechen, nämlich die eher kulturelle Seite des Themas. Und um den Punkt zu machen, dass man es nicht vorverpacken kann, man kann es nicht vorverpacken. Nun, ich bin gegen die Demokraten hier in den Vereinigten Staaten, also bin ich für die Republikaner, zum Teil deshalb, weil man in diesem Land oft sagt, Amerika sei 50-50 in der Mitte gespalten. Nun, das sagen wir schon seit 200 Jahren. Und der Grund dafür ist, dass die beiden Parteien ihre Politik und ihre Rhetorik an die Menschen anpassen. Sie versuchen, 50% oder mehr der Bevölkerung zu erreichen. Es sind also die Entscheidungen der Menschen am Küchentisch, in der Schulbehörde, bei den Kommunalwahlen oder was auch immer, die diese Parteien ausnutzen wollen. Deshalb ist es fast immer gespalten. Nicht immer, aber fast immer 50-50, weil sie den Überzeugungen der Menschen nachjagen, was gut und böse ist und was die Moral der Menschen ist. Wir sitzen also zu Hause und denken, dass wir keine Macht haben, insbesondere die Vereinigten Staaten. Es gibt andere Länder, Europa weniger und andere Länder weit weniger, die die Macht haben, ihre Regierung zu ändern. Aber die Regierung spiegelt entweder das wider, wofür das Volk gestimmt hat, oder das, was das Volk zulässt, den Missbrauch, den das Volk zulässt. In meinem Artikel mit dem Arbeitstitel »Das Alte neu gemacht« habe ich also versucht, mich auf diese Kultur zu konzentrieren. Und da ich einige der sozialen Medien verwalte oder hauptsächlich eines der Konten in den sozialen Medien, die wir nutzen, kann ich manchmal sehen, wenn ich dieses Konto überprüfe, was dort in den sozialen Medien zu finden ist. Und der Algorithmus schneidet die Dinge auf jede Person zu. Ich bin sicher, dass meine Erfahrung nicht die gleiche ist wie die aller anderen, aber meine Erfahrung in den letzten, sagen wir, 2 oder 3 Jahren hat sich im Vergleich zu meiner Erfahrung in den letzten 2 oder 3 Jahren davor verändert. Und was sich geändert hat, sind viele Konten wie die, über die Sie gerade gesprochen haben. Sehen Sie sich diesen Architrav dieses Gebäudes an. Ist es nicht großartig, wie Sie das gemacht haben? Es ist wirklich ein Wunderwerk der Technik, denn Sie mussten dies und das machen und Sie hatten keine Hydraulik und keine Pneumatik. Und wow, ist das nicht erstaunlich? Ja, das ist es. Toll. Zeig mir mehr. Und ein Bericht, an den ich besonders denke und den ich in dem Artikel erwähnt habe, sagt genau das, was du gerade gesagt hast. Hier sind Bilder von coolen Gebäuden. Hier ist, wie sie funktionieren. Das sind Fakten. Und dann wird gefragt, warum haben wir nicht mehr von diesen Gebäuden? Wir haben viel mehr Werkzeuge. Wir haben viel mehr Ressourcen. Wir haben viel mehr Geld. Wir haben auch Institutionen der Freiheit, die eine größere Verbreitung von Materialien und Wissen für den Bau von Dingen ermöglichen. Warum bauen wir hässliche Gebäude? Das muss doch eine Entscheidung sein. Und so werden Sie dieses Argument vorbringen. Und das ist fast so selbstverständlich wie die Schönheit des Kolosseums oder die Schönheit der Gebäude, über die Sie überhaupt sprechen. Der Trend, den ich beobachte, ist also, dass die Menschen zunehmend bereit sind zu sagen, das Alte war gut, bringt das Alte zurück, schaut auf die Vergangenheit, um zu sehen, wie wir unsere Gebäude heute bauen sollten. Lehnen wir den Brutalismus ab? Lehnen wir den Corbusier ab? Lehnen wir diese Anbetung des Kollektivs ab und kehren wir zurück zum Gediegenen, zum Schönen, zum Verschnörkelten, zu den Proportionen, die es in der Natur gibt und zu solchen Dingen. Und darin liegt viel Gutes in den klassischen Kompositionen der Vergangenheit, in der Musik, in den alten Traditionen und in der Individualität und Unabhängigkeit, die man in den Vereinigten Staaten hat, wenn man seine eigenen Lebensmittel anbaut oder in vielen anderen Dingen. Das eine Beispiel, das ich erwähnt habe, ist, dass hier in den Vereinigten Staaten einige der Retro-Autos wieder auftauchen, wie der neue Ford Bronco, der neue was auch immer, der dem alten sehr ähnlich sieht. Und das hat einen gewissen Reiz. Und es gibt Leute, die sagen, einer der Slogans lautet, das haben sie von uns übernommen. Ein berühmtes Bild ist Tulsa, eine Gruppe Jugendlicher in Tulsa in den 50er Jahren und sie tragen die Kleidung der 50er Jahre und sind glücklich. Und das sind die Frauen. Die jungen Frauen sind nicht, wissen Sie, sie sehen würdevoll und weiblich aus. Und die Männer sehen aus wie junge Männer, so wie wir es früher für normal hielten. Und dann posten die Leute einfach so ein Bild wie das der 50er Jahre Amerikaner oder der verschnörkelten Gebäude Europas oder was auch immer es sein mag, und ich poste das einfach darunter. Das haben sie uns weggenommen. Wir hätten das tun können, sagen sie. Und stattdessen hatten wir diese Ära des Modernismus. Und ich hoffe, dass ich es in dieser Ausgabe in Text und Bild darstellen kann, um Ihnen einfach bewusst zu machen, dass es das gibt. Und es ist auf 1000 verschiedene Arten absolut erfrischend.
Eines Tages müssen wir Sam Livingston herüberholen. Und wir drei werden einfach eine Stunde lang über Architektur reden. Und vielleicht wird sich niemand die Sendung ansehen. Aber das ist das Schöne an YouTube. Man kann immer ein Publikum für jede Nische finden. Und wir unterhalten uns einfach darüber, was Architektur über die Gesellschaft aussagt. Ich sehe einige dieser Accounts auf Twitter und ich finde das wirklich sehr interessant. Ich sollte auch den von Ihnen erwähnten Vorbehalt anbringen, den Arbeitstitel. Wir gehen mit der heutigen Sendung ein Risiko ein, weil das Magazin noch nicht wirklich fertig ist. Wir müssen die Sendung ein wenig im Voraus aufnehmen. Ich bin nächste Woche auf Reisen. Wir hoffen, dass wir Ihnen unsere erste Posaune World vor Ort präsentieren können. Darauf können Sie sich also freuen. Aber es bedeutet, dass wir einen Entwurf haben. Es ist durchaus möglich, dass Teile dieser Ausgabe, über die wir hier sprechen, es nicht in das Endprodukt schaffen. Das ist manchmal der Fall. Wir beschließen, dass das Ganze ein wenig unausgegoren ist und wir es zurück in den Ofen schieben sollten. Oder wenn Israel und die Hisbollah sich am Wochenende in die Luft sprengen, das ist durchaus möglich. Dann werden wir entscheiden, dass wir schnell etwas in den Druck geben müssen. Ich hoffe also, dass wir, egal worüber wir sprechen, versuchen werden, es in irgendeiner Form online zu stellen, bevor es zu spät ist, damit Sie wissen, worüber wir sprechen, und wir können wahrscheinlich einiges davon in den Notizen zur Sendung erklären. Aber Ihr Artikel, das Alte neu gemacht. Was mir daran wirklich gefallen hat, ist die positive Sichtweise, die darin zum Ausdruck kommt, die Rückbesinnung auf die Vergangenheit. Das ist ein interessantes Thema, denn ich kenne keine Zeitspanne in der Geschichte, für die wir reichlich schriftliche Aufzeichnungen haben, in der es keine schriftlichen Aufzeichnungen von Leuten gibt, die sagen, oh, früher war alles so viel besser. Für das Römische Reich gibt es zum Beispiel eine 600-jährige Geschichte, für die wir schriftliche Aufzeichnungen haben. Und in jeder Periode sprechen prominente Schriftsteller darüber, wie wunderbar es früher war. Es gibt immer eine Tendenz, in den Rückspiegel zu schauen, auf die Geschichte Großbritanniens, und jede einzelne Reform und jede Änderung der britischen Verfassung und der Briten, die jemals vorgenommen wurde, wird im Allgemeinen als Wiederherstellung der früheren Zustände vermarktet. Aber ich meine, sie bringen zum Ausdruck, dass es einen Konservatismus gibt. Der Grundgedanke ist, dass man in den Rückspiegel schaut und das Schlechte wegwirft und das Gute beibehält und dass in diesem Ansatz eine gewisse Wahrheit und Tugend steckt.
Und zu diesem letzten Punkt, dem Konservatismus oder dem Blick in die Vergangenheit oder sogar bis zu einem gewissen Grad der Nostalgie. Aber Konservatismus impliziert natürlich ein Urteil. Ich habe gehört, dass die älteste menschliche Familie einen Mörder als Erstgeborenen hatte. Das wollen wir nicht konservieren. Wir bewahren also die Vergangenheit nicht, weil sie Vergangenheit ist. Nun, manche Menschen tun das. Manche Menschen tappen in diese Falle. Und vielleicht ist das eine Sache, bei der die Progressiven oder was auch immer sagen könnten, na ja, weißt du, die Vergangenheit war schon immer so, nun ja, sie war. Es ist also ein Urteil. Man muss die Vergangenheit beurteilen und man muss die Gegenwart beurteilen. Man muss die Vergangenheit beurteilen und man muss die Gegenwart beurteilen, um zu wissen, dass Menschen mit gefärbten Haaren und radikalen Ideen, die eine gewisse Kontrolle über den Verstand ihres Kindes ausüben wollen, böse sind. Du beurteilst die aktuelle Situation. Sie ist nicht böse, weil sie aktuell ist. Es ist böse, weil es böse ist. Und das Gleiche gilt für die Vergangenheit. Sie müssen durch dieses Minenfeld gehen und die Dinge als gut oder böse beurteilen, das Gute bewahren und das Böse ebenso entschieden zurückweisen, wie sie das aktuelle Böse zurückweisen. Das erfordert also Urteilsvermögen. Konservatismus ist Urteilsvermögen. Aber die Frage, die ich hier zu stellen versuche, lautet, wonach urteilen Sie? Denn wenn Sie danach urteilen, was Sie für richtig halten, dann tun das auch die radikalen Progressiven, von denen Sie eindeutig sehen können, dass sie falsch liegen. Sie richten sich nach Ihrem eigenen Urteil. Die identitären Politiker in Brüssel, die nichts für die Menschen tun, richten sich im Grunde nach ihrem eigenen Urteil. Jeder beruft sich auf sein eigenes Urteil. Das tun wir seit der ersten Menschheitsfamilie, indem wir unser eigenes Urteil darüber fällen, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Und da wir mit diesem großen Zusammenbruch einer schrecklichen menschlichen Regierung konfrontiert sind und sogar die Gegenreaktion in so vielen Fällen in eine schreckliche Richtung geht, müssen wir sagen, dass wir etwas brauchen, an dem wir die Vergangenheit im Vergleich zur Gegenwart und zur Zukunft messen können. Wir brauchen etwas, das wir beurteilen können, um wirklich richtig zu urteilen, um Gut und Böse genau zu beurteilen. Denn ein weiterer Punkt, den wir dort ansprechen, ist, dass das Böse fast immer mit dem Guten vermischt ist. Fast immer. Das heißt, fast nie. Das Böse kommt und sagt, komm, sei böse. Es gibt immer einen Grund. Es gibt immer etwas Gutes, es gibt immer irgendetwas, das sich gut anhört. Sonst würden nicht Millionen von Deutschen Adolf Hitler folgen, wenn da nicht auch etwas Gutes drin wäre oder so. Und wir brauchen den Schöpfer, der uns das Urteilsvermögen gibt, um Gut und Böse zu verstehen. Manche Dinge, die wir für gut halten, sind in Wirklichkeit böse. Manche Dinge, die wir für böse halten, sind in Wirklichkeit gut. Wir müssen diese Fähigkeit oder dieses Vorrecht demjenigen überlassen, von dem all das Gute stammt. Und es würde zu lange dauern, darauf einzugehen. Aber man könnte alles Gute in der Architektur, alles Gute im Automobildesign, alles Gute in der Malerei und in der Poesie auf den Schöpfer des Guten, den Schöpfer der Menschen, zurückführen. Das ist der Grund, warum es wirklich gut ist, weil er diese Fähigkeit, diese Kapazität und diesen kreativen Drang, den die Großen hatten, gegeben hat. Es liegt also nicht an den Großen, es liegt nicht an den Menschen, es sind nicht die Cäsaren oder der Architekt oder der Schiffsbauer, der großartig war, sondern das Gute, das er getan hat. Das Große, das er getan hat, lässt sich auf Gott zurückführen. Und wenn es sich nicht auf Gott zurückführen lässt, ist es nicht wirklich gut.
Das ist der Punkt, den ich an Ihrem Artikel am meisten geschätzt habe, dass Sie das, sagen wir, mit der Ehe und dem sehen. Nun, lassen Sie uns auf die traditionellen Rollen in der Ehe zurückkommen. Ich meine, ja, das ist absolut gut. Und das führt zurück zu dem, wie Gott Familien und Ehen geschaffen hat. Und wenn die Menschen dazu zurückkehren, dann kehren sie zum Guten zurück. Natürlich, wenn man sich die Bewegung der traditionellen Ehefrau anschaut, ja, da ist etwas Gutes und Böses dabei. So etwas gibt es. Einige Leute haben darauf hingewiesen, dass einige dieser Leute unecht sind. Sie sind falsch. So leben sie ihr Leben nicht wirklich. Das alles geschieht im Scheinwerferlicht der Kameras. Und wenn die Kameras aus sind, ist es etwas anderes. Ja, das mag stimmen, aber im Grunde genommen ist das Gute, auf das sich ein Großteil des Konservatismus besinnt, das Gute, das uns von Gott gegeben wurde. Und ich denke, sie haben es einfach. Es war wirklich schön, etwas sehr Positives und Praktisches in dieser Ausgabe zu haben, das sagte, ja, das ist es. Es gibt gute Dinge, zu denen man mit dieser Geschichte zurückkehren kann, und man muss kritisch sein. Und wenn man. Ich glaube, wenn man diese Perspektive hat und erkennt, ja, dann kommt es darauf an, was von Gott kommt und er leitet uns, zu erkennen, was gut und böse ist. Das hilft uns, das zu erkennen, was gesund und großartig ist, und erlaubt uns, das zu genießen und das Böse, das daraus entsteht, zurückzuweisen. Wir werden jetzt eine kurze Pause machen. Wir werden darüber sprechen. Wenn wir zurückkommen. Wir werden über einen Artikel sprechen, der, glaube ich, ziemlich ähnlich ist. Über ein ähnliches Thema des Konservatismus. Wir hatten einen Plan für diese Diskussion, der keine Ähnlichkeit mit dem hat, worüber wir tatsächlich gesprochen haben. Aber ich habe die Diskussion genossen. Ich denke, wir machen jetzt eine kurze Pause. Wir werden darauf zurückkommen. Willkommen zurück bei Trumpet World. Wir haben mit Philip Nice über unsere kommende Printausgabe der Posaune gesprochen, in der es um Politik im Allgemeinen geht, aber insbesondere um einige der großen Trends, die wir in der Welt beobachten. Eine Verschiebung nach ganz links und eine Verschiebung nach ganz rechts. Welchen Weg schlagen Sie nun ein? Wie kommt man vorwärts, wenn man auf beiden Seiten das Böse sieht? Wir haben über den Konservatismus gesprochen. Wir haben über den Trend in Europa gesprochen, die extreme Rechte als eine Art Reaktion auf die extreme Linke zu umarmen, was man überall auf der Welt sieht. Und wir haben einen besonderen Artikel, der sich auch auf Amerika konzentriert, auf dieses Abdriften, bei dem es zwar einige gibt, die auf die Vergangenheit zurückblicken, aber auch viele, die ständig zulassen, dass ihre moralischen Werte abdriften, je nachdem, was die andere politische Partei gerade tut. Und der leitende Redakteur der Posaune, Joel Hilliker, hat hier einen Artikel: Werden die Konservativen in Amerika konservativ? Darin geht es um die Art und Weise, wie sich die konservative Partei in den letzten Jahrzehnten radikal verändert hat. Und sie ist wirklich ins Abseits geraten. Ich glaube, das war schon immer so, aber in letzter Zeit hat es sich so weit beschleunigt, dass es einige ziemlich unmoralische Leute gibt. Erinnere ich mich falsch? Oder war sie wirklich eine Art Rapperin? Ich glaube, sie war zumindest in Softcore-Pornografie verwickelt. Und? Ja, und sie ist für Abtreibung und eine ziemlich linke Person, die auf der Republican National Convention gesprochen hat. Und das ist das erste Mal, dass der Nationalkongress der Republikaner nicht gegen die Homo-Ehe ist. Ich meine wirklich, die Menschheit kann die Ehe nicht neu definieren, egal was die Gesetze sagen. Zwei Männer, das ist keine Ehe. Aber die konservative Partei hat ihren Widerstand dagegen aufgegeben oder die republikanische Partei hat ihren Widerstand dagegen aufgegeben. Sie hat ihre Unterstützung für ein bundesstaatliches Abtreibungsverbot aufgegeben. Sie macht mit. Dies ist eine Partei, die Bruce Jenner, der sich jetzt Caitlyn nennt, begrüßt hat. Es gibt auch einen sehr starken Druck innerhalb der Rechten, um zu versuchen, die 50% der Stimmen zu erreichen, von denen Sie vorhin gesprochen haben. Und um das zu erreichen, haben wir das Gefühl, dass wir keine andere Wahl haben, als Kompromisse mit den Werten der Mehrheit einzugehen. Andernfalls werden wir einfach nicht mehr an der Macht sein und nichts richtig machen können.
Wir sprechen von diesem Backlash gegen die Extreme der Liberalität, wenn man es so nennen will. Das findet in Europa statt. Sie findet in den Vereinigten Staaten und anderswo statt. Und einige Leute, einige Politiker machen sich das zunutze. Aber wie wir in dem Entwurf des Artikels erwähnen, wissen wir nicht, wie stark das ist, wie stark es sein wird. Wir haben eine ziemlich gute Vorstellung davon, wohin es in Europa gehen wird, trotz des zügellosen Säkularismus der letzten Jahrzehnte. Wir erwarten dort eine sehr starke Rückkehr zum Konservatismus, Zitat Ende, oder zu einer bestimmten Art von Konservatismus. Aber gleichzeitig tut diese Unipartei oder diese republikanische Partei in den Vereinigten Staaten, die angeblich unsere Konservativen sind, das, was Menschen, die nach Macht streben, immer tun, ob es sich nun um eine Demokratie handelt oder nicht, nämlich versuchen, genügend Unterstützung von den Mächtigen oder vielen, vielen, vielen weniger Mächtigen zu bekommen. Das ist immer der Weg, wie jemand an die Spitze der Regierung kommt, egal ob er ein Diktator oder ein Kaiser oder ein König oder ein Senator ist, ob in der Antike oder in der Moderne. Man muss sich also wieder bewusst machen, dass es in erster Linie auf die Plattform, die Politik und die Dinge ankommt, für die wir kämpfen werden. Und wenn man sich darauf konzentriert, erkennt man, wie mein Vater mir sagte, dass John F. Kennedy in Kanada Republikaner wäre, wenn er dieselbe Politik beibehalten hätte, als er in den 60er Jahren für das Amt des Präsidenten kandidierte. Er war ein ziemlich radikaler Liberaler. Wenn man also die Nachtsichtbrille aufsetzt und die Dinge anders sieht, als sie an der Oberfläche sind, und wenn man auf das politische Prinzip Gut und Böse setzt oder auf das, was man für gut und böse hält, dann sieht man, wie die republikanische Partei, die Vereinigten Staaten, schlecht abdriftet. Und wie Sie schon sagten, sie driftet nicht einmal ab, sondern beschleunigt sich in Richtung dieser Ideale, dieser Definitionen des Guten, ob es nun um Ausgaben geht, um die Ausgabe von Billionen von Dollar ohne Plan, was eine falsche Sache ist. Es ist einfach falsch. Es ist falsch, das zu tun. Es ist falsch, dass sie das ihren Gläubigern antun. Es ist einfach falsch, aber offensichtlich hat sich die moralische Situation und die Erziehung der Jugend und solche Dinge stark verändert. Es gibt also eine Gegenreaktion darauf. Sogar der Nationalkongress der Republikaner soll eine Art Gegenreaktion sein. Und doch, wie Sie sagten, gab es dort diese Berühmtheit mit einem schrecklichen moralischen Hintergrund, die sich selbst manchmal als wir bezeichnet, wenn ich mich recht erinnere. Sie sehen also, diese Infektion ist in der republikanischen Partei der Fall. Wird Amerika also konservativ? Das ist eine sehr gute Frage. Und Sie sprachen davon, dass der Artikel, den ich geschrieben habe, positiver war. Das verdanke ich dem Herausgeber, Herrn Hillaker. Er sagte, Sie müssen das machen. Du musst ein bisschen tiefer gehen und darauf eingehen, warum das positiv ist. Denn das ist es, worauf ich hinaus wollte, nämlich aufzupassen, wenn jemand gegen das Böse zurückschlägt, was in den Vereinigten Staaten mager für eine ausdrückliche Ablehnung der Gegenwart und einen Appell an die Vergangenheit steht. Das ist ein Eingeständnis, dass wir in der Vergangenheit nicht großartig waren. Wir waren größer, als wir jetzt sind, und so ist das. Und es steckt viel Gutes in dieser Bewegung. Es steckt sicher auch viel Mut in dieser Bewegung. Und Mut ist eine Tugend. Manche haben gesagt, es sei die wichtigste aller Tugenden. Diese Bewegung hat also eine Menge Tugenden in sich, vor allem auf menschlicher Ebene. Und einiges davon kann man auf Gott zurückführen. Wissen Sie, Mut, politischer Mut, moralischer Mut, physischer Mut. Aber wenn der Grund, warum sie sie unterstützen, der ist, dass sie glauben, dass Abtreibung falsch ist oder dass sie glauben, dass bestimmte Leute nicht gefördert und populär gemacht werden sollten und unsere jungen Leute sollten das nicht tun. Schauen Sie auf Ihre Anführer und sehen Sie einen Rapper oder was auch immer es ist, das sie ist oder. Und viele andere Beispiele. Ich meine, das ist nur das Beispiel in diesem Artikel. Wenn Sie das glauben, dann haben Sie in keiner der beiden Parteien eine Heimat. Und bis zu einem gewissen Grad hat man bei einigen dieser Fragen von richtig und falsch, gut und böse, nicht einmal in der populären Bewegung eine Heimat, die ein wenig außerhalb der Republikanischen Partei steht, der Bewegung Make America a Great Again, zurück zur Größe.
Und das ist eine wichtige Perspektive, die man haben sollte, denn man sieht Schlagzeilen, die besagen, dass Amerika konservativer wird, dass Amerika rechter wird. Und ja, man kann sich das anschauen und sagen, wow, die Amerikaner lehnen im Grunde genommen den Missbrauch von Kindern durch die Transgender-Bewegung ab. Amerika lehnt mit überwältigender Mehrheit ab, dass das große Amerika konservativ wird. Aber wenn man einen Schritt zurückgeht, stellt man fest, nein, die Tatsache, dass dies überhaupt ein Argument ist, zeigt, wie radikal nach links wir gerückt sind. Und die Tatsache, dass dies der Punkt ist, für den die Konservativen eintreten. Vor 20 Jahren haben sie sich noch gegen die Scheidung gewehrt. Oder man müsste vielleicht 30 Jahre zurückgehen. Wir sind wahrscheinlich mindestens ein halbes Jahrhundert, wenn nicht länger, davon entfernt, dass die Konservativen für die traditionellen Rollen in den Familien eintreten. Wenn Amerika hier einen Standpunkt vertritt, ist das kein konservatives Amerika. Was mir an diesem Artikel außerdem gefallen hat, ist die Tatsache, dass er eine Tugend des Konservatismus hervorhebt, nämlich dass man sich auf das besinnt, was von Gott kommt, um das Gute zu bewahren. Ich meine, Sie haben die Tatsache angesprochen, in Maleachi 3, Vers 6 sagt Gott zum Beispiel, ich ändere mich nicht. Ich meine, in diesem Sinne könnte man sagen, Gott ist konservativ. Ich meine, wir unterstützen nicht unbedingt eine politische Philosophie gegenüber einer anderen. Und ich denke, man kann sich mit dem burkeanischen Konservatismus auseinandersetzen, so sehr ich Edmund Burke auch bewundere. Wir halten das nicht für Gottes politisches System, sondern für einen unveränderlichen moralischen Standard, der heute, gestern, heute und für immer gilt und der sich nicht mit der Zeit ändert. Und es ist keine sich entwickelnde Verfassung. In diesem Sinne ist Gott ein Konservativer. Und dass dieses Bewahren und die Weigerung, sich mit der Vergangenheit zu verändern, ein Teil von Gottes Natur und Charakteristik ist. Ein großer Teil von Gottes Verurteilung Amerikas besteht also darin, dass sie sich von der Vorstellung entfernt haben, dass es nie Perfektion gab. Es hat keine Zeit gegeben, in der alles völlig problemlos war. Aber sie haben sich von der Wahrheit, die sie haben, und von dem Guten, das es gab, entfernt. Und ich denke, das ist eine großartige Perspektive auf das, was im Moment in Amerika vor sich geht. Und nicht nur in Amerika, sondern auch in der ganzen Welt.
Ja, welche Wahrheit sie hatten. Das stimmt. Das ist also eine ausdrückliche Bestätigung, dass sich in diesem Land und in jedem anderen Land seit Adam und Eva das Gute mit dem Bösen vermischt hat, so wie bei uns. Das Gute hat sich mit dem Bösen vermischt. Wenn Sie zurückgehen und das Böse in der amerikanischen Vergangenheit oder irgendwo anders finden wollen, werden Sie es finden. Sie werden es finden, es ist schäbig, die menschliche Geschichte ist schmutzig. Und doch sind aus irgendeinem Grund bestimmte Dinge geschehen, bei denen man nicht leugnen kann, dass das britische Imperium mehr Menschen aus der Armut und der moralischen Armut, der ideologischen Armut und der Sklaverei befreit hat, als irgendetwas anderes in der Geschichte der Menschheit. Das war gut, das war eine gute Sache. Ich würde gerne mehr darüber erfahren und mehr Details darüber lernen als über Pompeji oder Crassus oder einige dieser römischen Kaiser, von denen ich weniger lernen kann als von diesem. Aber wie auch immer, die Wahrheit, die sie hatten, war eine Wahrheit, die durch den menschlichen Morast hindurchdrang, nicht weil die Briten besser waren. Nun, die Briten hatten einfach bessere Menschen. Es gibt bessere moralische Menschen und nicht, weil die Amerikaner die besseren Menschen waren. Und das ist der Punkt, an dem ich denke, dass die Konservativen schwach sind, weil sie nicht wissen, wie sie das erklären sollen. Sie wissen, dass es gut war. Sie wissen, dass viele der Dinge, die George Washington getan hat, und viele der Dinge, die Thomas Jefferson gesagt hat, und viele Dinge, die John Adams oder Madison eingeführt haben, gut waren, aber sie können es nicht zurückverfolgen. Sie wissen nicht, wie sie es zurückverfolgen können, wo es herkommt. Nun, es kam vom Schöpfer des Guten, denn der Mensch kann das Gute nicht erzeugen. Also kam es vom Schöpfer des Guten. Und wenn man versucht, es aus dieser Perspektive zu betrachten, dann wird einem klar, wie sehr wir bestimmte Güter und Übel miteinander vermengen. Und dieser Artikel durchdringt das einfach und sagt, wenn das Gute gut ist, dann kann es sich nicht ändern, oder? Denn das ist der Grund, warum sich so viele Menschen über progressive und radikale Liberale aufregen, weil sie einfach alles verändern. Und was selbst sie vor ein paar Jahren noch für gut hielten. Jetzt ist das ist rassistisch oder was auch immer, und man muss noch extremer sein. Das sagt, das Gute ist gut, ändert sich nicht. Deshalb sind bestimmte Traditionen gut, bestimmte Traditionen sind schlecht, ganz sicher. Und das ist absolut der Fall. Wenn Sie also die Traditionen beurteilen, wenn Sie die Institutionen beurteilen, wenn Sie die Vergangenheit beurteilen oder Sie wissen schon, dann müssen Sie sie nach etwas beurteilen. Und deshalb ist es, wie er sagt, nicht gut, das alte Wahrzeichen zu verschieben. Denn das ist, wie Sie schon sagten, eine Metapher dafür, dass Gott sich nicht verändert. Und wenn er das Gute gibt, ist es in dieser Gesellschaft so selten, dass es überlebt oder dass man es in der Menschheit durch die Jahrtausende hindurch identifizieren kann, dass man es besser festhält, wenn man es einmal gefunden hat. Ich denke, die Art und Weise, wie er sich durch die Nachrichten über den Nationalkongress der Republikaner und die offizielle Plattform der Republikaner bohrt, zeigt, dass die große Lektion in dem Desaster, das sich in der Politik dieses Landes abspielt, nicht darin besteht, in die 1980er Jahre oder in die 1980er oder 1780er Jahre zurückzukehren. Wir müssen eine viel größere Lektion als das lernen. Wir müssen auf jeden Fall gegen den Extremismus der Linken ankämpfen. Aber wenn das Gute gut ist, dann muss es auch eine Gegenreaktion gegen einige der Behauptungen und Handlungen der Konservativen geben.
Vielleicht ist das die größte Kluft in der amerikanischen Politik heute oder in der Weltpolitik oder die wichtigste Kluft zwischen den Konservativen und den Konstruktivisten. Der Begriff Sozialkonstruktivismus wird außerhalb der akademischen Welt nicht viel verwendet, aber er bezieht sich auf eine Weltanschauung, die auf die Vergangenheit zurückblickt. Und der Konservatismus sagt, er blickt auf die Vergangenheit zurück und sagt, warum waren die Dinge so, wie sie sind? Wahrscheinlich hatten unsere Vorfahren gute Gründe, es so zu machen. Und er sagt nicht unbedingt, dass man nichts ändern soll, aber er sagt, dass man vorsichtig sein soll. Wahrscheinlich hatten sie einen guten Grund dafür. Okay, vielleicht können wir damit experimentieren, etwas ein bisschen anders zu machen. Aber lassen Sie uns langsam vorgehen. Lassen Sie uns vorsichtig vorgehen. Lassen Sie uns Schritt für Schritt vorgehen. Edmund Burke, der diese Philosophie formulierte, entstand aus der Opposition gegen die Französische Revolution, bei der es darum ging, alles niederzubrennen, alles Alte loszuwerden, alles wegzuwerfen und neu anzufangen. Er vertrat den Standpunkt, dass es wichtig sei, die Ideen, die Institutionen, die Traditionen und sogar die Aristokratie der Vorgänger zu bewahren. Der soziale Konstruktivismus, eine Art akademischer Konstruktivismus, blickt zurück auf das, was vorher da war, auf Dinge wie Ehe und Familie und sogar Geschlechterrollen und fragt, warum gibt es sie? Der Konservatismus sagt, dass es dafür wahrscheinlich einen guten Grund gibt. Der soziale Konstruktivismus sagt, dass es sie wahrscheinlich aus keinem guten Grund gibt. Und ich glaube, das beruht auf der Grundlage von Evolution und Schöpfung. Ich glaube, es gibt ein Zitat, ich wünschte, ich hätte es zur Hand, von Herrn Armstrong, in dem er darüber spricht, dass ein Großteil der modernen Bildung auf die Evolution zurückgeht. Das ist ein Thema für eine ganz andere Sendung, dieser spezielle Punkt. Aber er ist so tiefgreifend, weil die konstruktivistische Denkweise besagt, ja, vielleicht haben sich Ehe und Familie entwickelt, weil das für Höhlenmenschen oder Affen vor 10.000 Jahren oder mehr das Beste war, als wir Jäger und Sammler waren oder so. Aber warum sollte das für die moderne Gesellschaft gut sein? Wir sollten mit etwas anderem experimentieren. Wir sollten mit anderen Geschlechterrollen, anderen Formen der Ehe experimentieren. Warum sollten nur zwei Elternteile in einer Ehe leben? Warum nicht drei oder fünf? Probieren Sie es aus. Wahrscheinlich funktioniert es besser, weil wir uns weiterentwickeln, weil wir weiterentwickelt sind und weil das, was wir in der Vergangenheit getan haben, nur für unsere Affenhirne funktioniert hat und wir jetzt etwas Besseres machen können. Das ist also eine Art grundlegender Zwiespalt, den wir sehen und der meiner Meinung nach einfach nicht genug zum Ausdruck gebracht wird. Es wird viel Schönfärberei betrieben und wir bekommen nur sehr selten einen Blick auf die Skelette und die Annahmen und Überzeugungen, die dem zugrunde liegen.
Richtig, und ich denke, die Ehe ist ein gutes Beispiel, denn das Beste, was die Republikaner zumindest in diesem Land tun können, ist die traditionelle Ehe. Und wir benutzen diesen Ausdruck auch. Es ist also keine falsche Phrase, aber das ist eine Art, wo sowohl die extreme Linke als auch die extreme Rechte und die rechte Mitte. Und alles andere, was fehlt, ist, dass es nicht gut ist, weil es traditionell ist. Und wir müssen nicht zu bestimmten Dingen aus der Vergangenheit zurückkehren, von der Institution in der Vergangenheit und nicht zu anderen. Wir müssen zu einem Mann und einer Frau zurückkehren, was für einen Menschen eine verrückte Aussage ist. Ja, das ist richtig. Und wenn Sie meinen, die traditionelle Ehe bedeutet ein Mann, eine Frau, dann ja. Aber wie Sie gerade sagten, das ist das Beste, was Sie tun können, oder? Das ist der Kampf, den wir führen. Das ist der Kampf, den ihr gewinnen werdet. Ja, ihr müsst diesen Kampf gewinnen. Aber es ist nicht, dass es traditionell ist, was es gut macht. Es ist die Tatsache, dass irgendein Wesen, das besser sein musste als die Menschen, größer als die Menschen, die Idee erfunden hat, dass eine Frau zu einem Mann sagt, du bist mein ganzes Leben wert, ich werde bis zum Tod bei dir sein, und ein Mann zu einer Frau sagt, du bist mein ganzes Leben wert, und ich werde bis zum Tod bei dir sein. Wer hat das erfunden? Kein menschliches Wesen hat das erfunden. Keine Gesellschaft, keine Tradition, die nicht aus einer Tradition hervorgegangen wäre. Woher sollte das auch kommen? Wie sollte das aus Mesopotamien kommen oder was? Nein, das ist es nicht. In gewisser Weise geht es also nicht um Konservatismus. Es ist eine Art von kühnem, neuem, anderem. Nicht neu, aber eine kühne, andersartige Ablehnung von viel mehr als nur den radikalen Exzessen von heute, um zu etwas zu kommen, das schillernd ist. Und wenn man das dann für all die Kirchen oder Religionen da draußen tut, die sagen, ja, ein Mann und eine Frau, okay, ja. Aber wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, bevor ich mich ihrer Bewegung oder ihrer Kirche oder ihrer politischen Partei anvertraue, um mich davon zu überzeugen, warum die Ehe gut ist, die traditionelle Ehe gut ist und dass sie die Lösung für die Zukunft sind. Denn wenn wir diese Lektion nicht lernen, dann ist das Chaos zu groß. Zu viele Menschen leiden zu sehr und zu sehr, als dass wir sie nicht lernen könnten. Wenn wir das der Ehe antun, wenn wir das den Kindern antun, dann war's das. Wenn Sie mir sagen, dass ich die Lösung habe, dann sollten Sie sie auch liefern können.
Das ist ein guter Punkt und ich denke, das weist uns auf den Artikel von Gerald Flurry, dem Chefredakteur der Posaune, hin, mit dem wir schließen werden. Aber ich denke, wir werden nur schnell ein paar andere Artikel durchgehen, die dieses Thema aufgreifen. Wir haben über einige dieser Themen in Europa gesprochen. Wir haben darüber in den Vereinigten Staaten gesprochen. Wir haben hier auch einige Artikel, die sich mit Asien befassen. Der größte von ihnen ist Putin, der letzte Verfechter von Familienwerten. Wir hatten vor ein paar Wochen eine ganze Sendung zu diesem Thema mit den Autoren Mihailo Cekic und Jeremiah Jacques. Ich glaube, hier geht es wirklich um jemanden, der sich in den Anschein von Konservatismus kleidet und den Anschein erweckt, am Guten festzuhalten, aber es ist ein ziemlich oberflächlicher Anschein. Und wenn man in diesem Artikel das Licht der Realität betrachtet, stellt man fest, dass dieser Typ nicht einmal an der traditionellen Moral festhält, geschweige denn an der reinen biblischen Moral.
Ja, ich denke, du hast es sehr gut zusammengefasst. Und natürlich sind bestimmte Dinge richtig. Ein Mann und eine Frau in einer Ehe. Wladimir Putin wird Ihnen sagen, dass es in einer Ehe nur einen Mann und eine Frau geben sollte. Das stimmt. Das sollte Ihnen sagen, dass Sie mehr zu tun haben, um zu beurteilen, was er tut, was er in seiner Gesellschaft zulässt, was er der Gesellschaft nebenan antut.
Seinem Nachbarn, was er in seinem eigenen persönlichen Leben tut.
Ich denke, das ist ein wirklich interessanter Punkt. Ich habe es nicht wirklich verstanden, als sie diese Idee als Artikel anpriesen oder die Bedeutung davon. Es zeigt uns, dass es nicht nur um Amerika und die amerikanische Politik geht, sondern dass die Menschen im Westen die Propaganda von Wladimir Putin durchschauen müssen. Aber wir müssen auch die größere Lektion lernen, dass auch wir der Propaganda unterworfen sind und dass wir in der Lage sein müssen, etwas Stärkeres als unseren eigenen Verstand, unser eigenes menschliches Urteilsvermögen zu haben, um nicht nur Putins Propaganda, sondern auch den Betrug, in dem wir alle leben, zu durchschauen.
Und ich denke, darauf werden wir im letzten Artikel auf jeden Fall zurückkommen. Ich möchte noch einen weiteren Artikel erwähnen, den ich aus Asien über Sri Lanka geschrieben habe. Das war ein nachträglicher Einfall. Wir hatten unsere Posaune bereits aufgestellt, als ich darüber schrieb. Und dann sah ich diese Geschichte und dachte, oh wow, das ist ein perfekter Mikrokosmos für einen Aspekt dessen, worüber wir hier sprechen wollen. Sri Lanka hat vor kurzem einen Marxisten zum Präsidenten gewählt und ich glaube nicht, dass man ein radikaler Antikommunist sein muss, um zu erkennen, dass das ein bisschen verrückt ist, wenn man in der heutigen Zeit einen Marxisten wählt. Was es für Sri Lanka noch verrückter macht, ist die Tatsache, dass es zwei marxistische Rebellionen gab, die von derselben Partei angezettelt wurden, der dieser Mann angehört. Der erste war im Jahr 1971. Es war ein kleinerer Aufstand, aber man geht davon aus, dass in diesem Krieg mehrere tausend Menschen starben. Und dann kamen sie wieder zurück, ich glaube es war 1980, 819, 89. Und es gab einen viel größeren, viel besser organisierten Versuch einer marxistischen Machtübernahme. Und es dauerte etwa 2 Jahre, ihn niederzuschlagen. Zehntausende starben. Und dann haben sie einfach diesen Typen an die Macht gewählt. Und du fragst dich, was um alles in der Welt? Warum nur? Aber dann schaut man sich die sri lankische Politik an. Ich habe im Laufe der Jahre ein paar Mal darüber geschrieben und die etablierten Führer, die sie haben, sind so wahnsinnig schlecht, dass sogar ich irgendwie denke, okay, ja, ich verstehe irgendwie, warum sie diesen Kerl gewählt haben, denn ihre Führer waren schrecklich. Es gibt diese ganze Rajapaksa-Familie, die im Grunde die sri lankische Politik mit einigen Lücken seit 2005 dominiert hat. Und sie haben das Land an China verkauft. Ihre Heimatstadt ist Hambantota, die sie berühmt gemacht haben, weil sie zum einen eine Art Witz und zum anderen ein Ausverkauf an China ist. Der leerste Flughafen der Welt, wie er genannt wird, befindet sich in Hambantota. Sie leihen sich einfach all das Geld von China, um in ihrer Heimatstadt einen großen, schicken Flughafen zu bauen. In ihrer Heimatstadt gibt es ein Cricketstadion, das mehr Plätze hat als ihre Stadt. Der Premierminister will einfach nur ein schickes Cricketstadion in seiner Heimatstadt. Also leiht er sich all das Geld aus China. Aber es wird auch sehr ernst, denn er hat sich das ganze Geld von China geliehen, um diesen riesigen, hochmodernen neuen Hafen in Hambantota zu bauen, den sie nicht abbezahlen können. Und das ist das meistdiskutierte Beispiel für Schuldenfalle-Diplomatie, bei der China einschritt und sagte, ihr könnt euer Darlehen nicht zurückzahlen, wir werden den Hafen behalten. Wir haben dann einen Pachtvertrag über 99 Jahre. Und sie übernehmen einen riesigen strategischen Hafen in Sri Lanka, der wirklich riesig ist. Und auch all diese großen Bauprojekte, das ist ein großer Betrug. Die Industrie ist in Staatsbesitz. Die meisten großen Unternehmen sind in Staatsbesitz. Sie kontrollieren also die Unternehmen. Sie vergeben diese riesigen Aufträge an chinesische Firmen, diese riesigen Verträge an chinesische Firmen. Diese chinesischen Unternehmen drehen sich dann sofort um und waschen das Geld zurück zu den Rajapaks und zurück in ihre Wahlkampagnen. Und sie leihen sich dafür massiv Geld aus der Staatskasse. Dann fangen sie an, Geld zu drucken, um diese Rechnungen zu bezahlen. Sie haben eine Hyperinflation. Und ein Land, das noch 2015 als eine Art aufstrebende, potenzielle Nation der ersten Welt bezeichnet wurde und das mit seiner Wirtschaft wirklich auf dem Vormarsch ist. Alles bricht zusammen. Menschen sterben in Warteschlangen, um Benzin für ihre Autos und Generatoren zu bekommen, weil es im ganzen Land zu Stromausfällen kommt. Die Landwirtschaft bricht zusammen, weil die Regierung verrückte Theorien aufstellt. Sie verbietet den Verkauf von Düngemitteln, um mit den Devisen zurechtzukommen. Und dann können die Bauern keine Lebensmittel mehr anbauen. Und selbst wenn sie Lebensmittel anbauen, können sie sie nicht an die Menschen liefern, weil sie nicht genug Treibstoff haben. Und dann hungern die Menschen und es endet damit, dass Rajapaksa aus dem Amt gejagt wird. Der Premierminister, ich glaube, er hieß damals Gotabaya Rajapaksa, flüchtet in ein anderes Land. Aber dann laden ihn die Politiker der alten Garde wieder ein und geben ihm ein paar Monate später ein kostenloses Haus, wenn nicht sogar eine Villa, und alles geht irgendwie weiter. Man sieht also dieses Ausmaß an Korruption. Und dann kommt jemand daher, der, okay, er ist Marxist, aber er hat den Ruf, blitzsauber zu sein, gegen Korruption zu kämpfen und sich um die Armen zu kümmern. Und in Sri Lanka gibt es Menschen, die den Marxismus nie unterstützt haben, die nie in diese Richtung tendiert haben. Aber sie sagten, ich habe die Nase voll. Ich habe einfach die Nase voll von all der Korruption. Ich habe die Nase voll von all der Vetternwirtschaft. Es gab einmal 40 Rajapaks in verschiedenen hohen Positionen in der Regierung. Und sie sagten einfach, gut, wenn der Einzige, der wenigstens halbwegs anständige Moralvorstellungen hat, ein Marxist ist, dann soll er reinkommen. Das ist es also, was dort vor sich gegangen ist. Aber der Grund, warum wir ihn dort hineingesteckt haben, ist der, dass wir über ein Regime sprechen, das wir umarmen. Und ich weiß nicht, wie dieser marxistische Typ gesagt hat, okay, wir umarmen den freien Markt. So wie er sich in den letzten Jahren vom Marxismus entfernt hat. Ich will nicht beurteilen, ob das aufrichtig ist oder nicht, aber China hat sein Portemonnaie wieder geöffnet. Sie haben schon lange Verbindungen zu dieser marxistischen Macht. Es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn dies eine weitere Katastrophe wäre. Aber das ist es, wo wir hingehen. Wir hangeln uns von einem Übel zum nächsten. Wir denken, diese Typen sind schrecklich, also umarmen wir diesen Typen. Und vielleicht sind es keine korrupten autokratischen Machthaber oder Marxisten. Vielleicht ist das nicht das Dilemma in ihrem Land. Aber wo auch immer wir sind in der gleichen Situation. Wir befinden uns gerade in der gleichen Lage. Das ist Europa zwischen den Sozialdemokraten und der AfD, so wie wir es versuchen. Wir gehen von einem Übel zu einem anderen Geschmack des Übels.
Das ist richtig. Ich denke, wir müssen die Logik verstehen. Wenn die letzten paar tausend Jahre so schlecht waren, wie sie mit der menschlichen Regierung waren, dann ist es nur logisch zu sagen, dass etwas mit der europäischen Blockpolitik und den sri-lankischen Varianten des Marxismus, vielleicht des reformierten Marxismus und der chinesischen kommunistischen Partei nicht stimmt, was auch immer in Brasilien passiert. Sie erwähnten Herbert Armstrong, der oft betonte, dass das Problem bei den Menschen liegt. Das Problem ist das menschliche Urteilsvermögen. Es ist so verlockend zu sagen, ich weiß, dass ich noch nicht an der Macht bin, aber ich kann mit Recht sagen, dass er dies, dies, dies und das falsch macht. Du hast 4 Gallonen Benzin pro Tag und du könntest sterben, während du darauf wartest. Ich werde die Dinge ändern. Und Menschen, die sterben, die leiden, die ihre Familien leiden sehen, die wissen, dass der Mensch für etwas Größeres geschaffen ist als das hier, die reichen sich die Hand. Ich habe das schon einmal in den Treffen erwähnt, aber ich habe einmal eine Illustration gesehen, auf der Menschen eine Statue herunterziehen, aber man konnte unterirdisch sehen, es war ein Querschnitt in der Illustration, aber die Statue ging herunter, aber sie war auf einem Rad von Statuen. Sie wissen schon, die nächste kommt hoch, richtig? Das soll nicht heißen, dass es bestimmte eindeutig böse Dinge gibt, besonders im Marxismus, besonders in der Demokratie, besonders bei den Republikanern im Republikanismus, dass es in beiden Gut und Böse gibt. Sonst würden die Leute nicht wählen oder für diese Dinge revolutionieren, also gibt es sie doch. Aber noch einmal, wenn Sie nicht auf den Schöpfer zurückgehen, der sehr klare Vorstellungen von der Regierung hat, dann sind Sie nicht gut. Sie sind trügerisch. Sie sind zerstörerisch. Und der Grund, warum das Böse so zerstörerisch ist, liegt darin, dass es sich mit anderen Dingen vermischt. Und ich denke, das sieht man hier, wo Sri Lanka sich definitiv von dem befreien muss, was es hat. Die Vereinigten Staaten müssen sich definitiv von dem befreien, was sie haben. Europa muss definitiv loswerden, was es hat. Aber solange wir nicht die logische Schlussfolgerung ziehen, dass eine Regierung tatsächlich super wichtig ist, dass sie unser Leben beeinflusst und dass sie nur von jemandem, von etwas Größerem als Menschen und Menschengruppen gemacht werden kann, werden wir Probleme haben. In Russland ist man den Zaren losgeworden. Es gibt eine Menge schlechter Dinge über den Zaren in Russland. Sie ersetzten ihn durch die Sowjetunion. Letztendlich haben sie in Russland und in China die Menschen wie Insekten behandelt und sie wie Insekten getötet, weil sie glauben, dass die Menschen wie Insekten sind und dass die Gesundheit des Bienenstocks das Wichtigste ist. Was für eine! Nicht einmal eine Dystopie. Ich meine, was für eine schreckliche Sache, aus der richtigen Ablehnung der Exzesse und des Egoismus und der Korruption der Zaren, der Romanows, entstanden ist. Wir müssen eine größere Lektion lernen. Sri Lanka muss sie lernen. Wir müssen sie lernen.
Und das bringt uns zum ersten Artikel der Posaune. Und den wollte ich mir für den Schluss aufheben vom Chefredakteur, Mr. Gerald Flurries. Denn, ja, wir waren irgendwie da draußen. Wissen Sie, wir zeigen mit all diesen Fingern, wie... Wissen Sie, es gibt keine Hoffnung in der AfD, es gibt keine Hoffnung in der CDU, es gibt keine Hoffnung in den Marxisten, es gibt keine Hoffnung in den Radikalen, es gibt keine Hoffnung in der Republikanischen Partei. Wissen Sie, wir haben uns heute auch über Sie ausgelassen. Nun, okay, was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? Und was ist das? Was ist die Antwort? Und das ist es, worauf dieser Artikel eingeht. Hier geht es wirklich um die Kernlektion, dass diese Zeit, dieses Zeitalter des Menschen auf der Erde, dazu da ist, uns zu lehren, dass wir nicht die Antworten haben. Und Gott lässt es zu, dass wir auf unterschiedlichste Weise scheitern, so dass es keine Ausrede mehr gibt. Wir haben buchstäblich alles versucht und wir können es nicht alleine schaffen. Das ist es, was wir lernen. Aber dann beginnt Mr. Flurry diesen Artikel mit der Feststellung, dass es echte Hoffnung in echten Lösungen für die Probleme dieser Welt gibt. Und wenn man sie versteht, dann zeigen die heutigen Weltereignisse diese Hoffnung auf wunderbare Weise. Es gibt Lösungen, aber wenn wir sie in der menschlichen Politik suchen, dann suchen wir sie grundsätzlich am falschen Ort. Und die Lösung wird niemals darin bestehen, diese alternative politische Partei zu wählen oder aufzustehen und zu kämpfen, auf die Straße zu gehen und für diese bestimmte Bewegung zu protestieren.
Insgesamt recyceln wir die Ideen der Vergangenheit, die ebenfalls gescheitert sind und in vielen Fällen zu dem geführt haben, was wir heute sind. Ich denke, der erste Schritt ist, das ist ein guter Titel. Der erste Schritt besteht darin, zu erkennen, dass es sich hier um eine Sache von zivilisatorischem Ausmaß handelt, die gerade passiert. Ich glaube, viele von uns sind immer noch etwas gefühllos, oder sie wissen schon, es ist die moderne menschliche Zivilisation, die ausfranst. Es geht nicht nur um die Tagespolitik, wir haben es mit nationalen Gefahren zu tun. Wie? Wenn man Leute sagen hört, wie ist der Begriff existenziell? Das bedeutet zu existieren. Die Existenz der Vereinigten Staaten steht jetzt auf dem Spiel. Die westliche Zivilisation und sogar Russland, ja sogar die östliche Zivilisation, insbesondere die chinesische Kommunistische Partei, wackelt und ist existenziell in Gefahr, nicht mehr zu existieren, in Gefahr zusammenzubrechen, in Gefahr einfach in einen Krieg auszubrechen. Das ist das Ausmaß der Sache, mit der wir es zu tun haben. Wenn man das versteht, dann gibt es eine ebenso große Lektion zu lernen, nicht nur eine tagespolitische Lektion, oder wir brauchen eine völlig neue politische Partei in den Vereinigten Staaten oder in Österreich oder Frankreich oder was auch immer.
Wir hatten erst letztes Wochenende eine Wahl. War das, wer hatte letztes Wochenende eine Wahl, über die wir nicht gesprochen haben, weil wir das im Voraus aufzeichnen und nicht wissen, wie das Ergebnis war? Aber Sie haben vielleicht einen Teil dieses Punktes veranschaulicht, denke ich, wo Sie eine rechtsextreme Partei hatten, die durchaus hätte gewinnen können, oder wie alle.
Wahlkampfversprechen vielleicht ging, bis wir das spielen, haben Sie alle Probleme gelöst. Und wir leben jetzt in der Utopie, die jeder Politiker und König jemals versprochen hat. Vielleicht ist es das, was passieren wird, wenn dies tatsächlich gespielt wird, dank dieser Wahl. Und Wahlen gehören zu den besten Regierungsformen, die die Menschen je hatten. Wahlen im Westen, in der modernen Ära. Man könnte sich nichts Besseres wünschen in diesem Chaos menschlicher Regierung, das wir seit Jahrtausenden haben. Aber ja, ich fand den Titel großartig, als Lob der Zivilisation. Beherzigen Sie diese Lektion und dass Sie aber noch einmal, ganz am Ende des ersten oder zweiten Absatzes, müssen Sie vorsichtig sein, wo Sie Ihre Hoffnung setzen. Wissen Sie, nicht nur reaktionär, nicht nur Sie wissen schon, irgendetwas anderes als dies oder das, was das größte Gegenteil davon zu sein scheint. Aber wie er dort sagt, ich meine, er führt diese spezifischen Beispiele an und diese Dinge sollten gestört werden. Ja, die Leute sollten protestieren. Ja, die Leute sollten aufhören, über die Abschaffung dieser Gesetze oder dieser Schulbehörden oder was auch immer zu reden und es tatsächlich tun. Im Falle der Vereinigten Staaten nur Gott dieses Land retten. Und zu ihm müssen wir aufschauen und nicht zu irgendeinem Menschen. Und das schließt uns selbst ein.
Und das ist die Quintessenz aus all dem, worüber wir gesprochen haben. Am Ende des Artikels heißt es, dass Gott dieser Welt eine Botschaft sendet, in der er vor dem eskalierenden Fluch warnt, den die Menschen über sich selbst bringen, und vor dem bewusstseinsspaltenden Leid und dem Weltkrieg, der die Nationen überrollen wird. Er sendet auch eine Botschaft der leuchtenden Hoffnung, die offenbart, wie Jesus Christus selbst eingreifen wird, um diese Probleme zu lösen. Wir befinden uns in den allerletzten Tagen der menschlichen Herrschaft auf der Erde. Und das Ausmaß der Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, das Ausmaß des Bösen, ist ein Beweis dafür. Wir hatten 6000 Jahre Zeit. Und alles, was wir getan haben, ist eine Abwärtsspirale. Und wir waren nicht einmal in der Lage, das Gute, das Gott uns gegeben hat, zu bewahren. Und er gab uns die Ehe, die wir von Anfang an hatten. Und wir waren nicht einmal in der Lage, daran festzuhalten und an all den vielen anderen Dingen. Er schreibt, dass wir, wenn wir uns die Krisen ansehen, mit denen unsere Welt heute konfrontiert ist, klar erkennen sollten, dass diese viel größer sind als alles, was ein Mensch lösen kann. Lassen Sie sich nicht von Menschen verführen, die Rettung versprechen. Sie können weder Sie noch sonst jemanden retten. Und ich glaube, wir neigen dazu, diesen Begriff der Erlösung geistlich zu verklären. Es ist eine Art mystische Sache, die man erhält und... Okay, also, was ist Erlösung? Ich glaube, viele Leute haben Schwierigkeiten, das zu definieren. Oder sagen vielleicht, naja, es ist ein Zustand der Gnade oder so etwas in der Art. Ich meine, die Erlösung in der Bibel ist real und praktisch und es geht um Lösungen für unsere Probleme. Wenn wir davon sprechen, das Heil in die Welt zu bringen, dann geht es auch darum, die Migrantenkrise zu lösen, das Bildungssystem zu verbessern oder besser gesagt, ein neues Bildungssystem zu schaffen, anstatt die bestehenden Systeme zu reparieren und neue von Grund auf aufzubauen. Aber es ist die Lösung für diese Probleme, mit denen wir alle konfrontiert sind. Genau darum geht es bei der Erlösung. Und es ist eine praktische Sache. Auf individueller Ebene ist es eine praktische Erlösung. Es geht um eine Lebensweise, mit der man seine Probleme lösen kann. Es geht darum, gerettet zu werden. Nicht gerettet in unseren Sünden, sondern gerettet von unseren Sünden. Gerettet von den Dingen, die Flüche, Enttäuschungen und Schmerz in unser Leben bringen. Und ja, wenn man es so sieht, dann können wir natürlich nicht auf Menschen schauen, um Erlösung zu erlangen. Wir können nicht auf Menschen schauen, um diese Probleme grundsätzlich zu lösen. Denn diese Probleme der menschlichen Regierung sind im Grunde Probleme, die nur Gott lösen kann. Und wir lernen, dass wir sie nicht lösen können.
Das ist richtig. Ich denke, das ist, wie Sie sagten, die ganze Lektion. Dies ist ein kurzer Artikel des Herausgebers, der es so gut zusammenfasst und den Leser herausfordert, nicht nur anzuerkennen, dass zum Beispiel die ungeheuerliche Verstümmelung von Kindern schlimm ist, sondern weit darüber hinauszugehen, diesen Kampf zu führen. Ja, es ist schlimm, es ist böse, es ist unaussprechlich, wirklich. Man muss also noch eine Menge kämpfen, bis man zur eigentlichen Lösung kommt. Und in einem sehr kurzen Artikel zeigt Ihnen Herr Flory eine sehr logische Lösung auf, wenn Sie die Prämisse akzeptieren, dass die Menschen vielleicht nicht die Fähigkeit haben, sich selbst zu regieren und das auch nie getan haben und dass sie diese Fähigkeit in gewisser Weise gestohlen haben, sozusagen für sich selbst, als sie sie nie hatten. Und wir werden endlos Generation für Generation glauben, dass wir das herausfinden können. Wenn Sie bereit sind, eine Lektion von zivilisatorischem Ausmaß zu lernen, und dies zeigt Ihnen eine sehr starke und klare Richtung.
Die Lösung für die Probleme Deutschlands, Großbritanniens, Amerikas und Sri Lankas liegt also in der Bibel. Und wenn man sich das ansieht und denkt, na gut, wie kann ich das nutzen, um Deutschland bei der nächsten Wahl zu helfen oder Österreich, das dieses Wochenende wählt, Orlando, Amerika, wenn im November die Wahlen anstehen? Ich meine, die kurze Antwort ist, du kannst es nicht, du als Einzelperson wirst Österreich oder Amerika oder wo auch immer auf der Grundlage der Bibel nicht in Ordnung bringen. Aber du kannst dein Leben in Ordnung bringen oder du kannst Gott kennenlernen und ihn einladen, dich zu regieren und dein Leben in Ordnung zu bringen. Und dann kann er durch sie sein Werk tun, das Großbritannien und Deutschland und Russland und Indien und die ganze Welt in Ordnung bringen wird und dass die Erlösung in die Welt kommt. Und so, okay, wenn wir kommen, dann kommen die Leute direkt zu uns, verständlicherweise. Also sagen wir, nun, Wählt nicht die, ihr wisst schon, ihr verurteilt die Mainstream-Parteien, ihr verurteilt die AfD. Was soll ich tun? Ich liebe mein Land. Ich will mein Land in Ordnung bringen. Ich möchte diese Probleme lösen. Was soll ich tun? Die beste Antwort, die wir Ihnen geben können, ist, in Ihrer Bibel nachzuschlagen und die Probleme in Ihrem Leben zu lösen und Gottes Lösungen für Ihr Leben kennenzulernen. Und er kann Einzelne gebrauchen und ein Werk schaffen, das dann in die Welt hinausgeht und predigt und der ganzen Welt davon erzählt und schließlich als Teil eines Weges benutzt wird, um diese Lösungen der ganzen Welt zu bringen. Nun, vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Philipp. Ich genieße diese Diskussionen sehr. Wir werden sie wiederholen, wenn die nächste Posaune erscheint, die etwas länger sein wird als die letzte Ausgabe. Wir haben zwar eine kleine Pause eingelegt, aber wenn ihr das Magazin haben wollt, wenn ihr das, worüber wir gesprochen haben, noch weiter vertiefen wollt, schicken wir es euch gerne zu. Wenn Sie auf unsere Website gehen, dieposaune.de, Sie können alle Artikel online lesen, Sie können eine PDF-Kopie herunterladen, aber Sie können auch Ihr eigenes kostenloses Druckexemplar bestellen. Wir würden uns sehr freuen, Ihnen ein Abonnement zu geben. Sie erhalten es jeden Monat mit der Post. Wir laufen Ihnen nicht hinterher, um Sie weiter zu betreuen. Wir bitten Sie nicht um Spenden. Es ist alles kostenlos. Ich glaube, das Einzige, was wir tun, ist, Ihnen alle 6 Monate oder jedes Jahr oder so einen kleinen Zettel zu schicken, auf dem steht: Hey, sind Sie immer noch interessiert? Wollen Sie immer noch, dass wir Ihnen das schicken, damit wir nicht Ihre und unsere Zeit verschwenden? Aber darüber hinaus gibt es keine Verpflichtung. Wir werden das also sehr gerne tun. Ihr könnt es auf der Website dieposaune.de bekommen. Vielen Dank an George Haddad und Isaac Lorenz für ihre Hilfe bei der heutigen Sendung. Wir sind bald wieder da. Und bis dahin, beobachten Sie weiter Ihre Welt.